Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Liest, und zwar Reisen im Bergmannland. Eine Annäherung an Ingmar Bergmann in Text und Bild. Ich denke, es wird eine sehr interessante Lesung. Der Wiesenburg Verlag hat auch hier auf der Messe einen Stand in Halle 5. Wenn Sie da mal vorbeischauen wollen, würde ich mich freuen. Und ich wünsche uns viel Vergnügen zur Lesung mit Eckhard Weise. Dankeschön.
Danke, lieber Werner. Und guten Tag, meine Damen und Herren. Um an meine Vorleserin anzuknüpfen, kann ich darauf verweisen, dass ich Ihnen einen Künstler vorstelle, über den ich ein umfassendes Buch geschrieben habe, nämlich Ingmar Bergmann. Und eines seiner künstlerischen oder der wichtigsten künstlerischen Ziele war es tatsächlich gewesen, eine empathische Revolution anzuzetteln. In seiner Theaterkunst, in seinen literarischen Werken und vor allem natürlich in seinen Filmen. Das Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, das in diesen Tagen also erscheint, nach etwa dreijähriger Arbeit, heißt, um da Herrn Schmidt vom Wiesenburg Verlag noch zu ergänzen, eine Annäherung an Ingmar Bergmann und Schweden in Wort und Bild. Und somit haben wir es hier, darum habe ich mich bemüht, um einen Hybrid, einen Mix aus Reiseführer und Monographie über Werk und Leben Ingmar Bergmanns zu tun. Das Besondere daran ist, Sie sehen vielleicht, es erscheint recht umfangreich, 400 Seiten, ist aber bebildert mit Fotos, mit Grafiken, 450 etwa an der Zahl, davon die meisten erstmals veröffentlicht in der Literatur über Bergmann, und das ist das Besondere. Und in diesem Jahr, in einem ganz besonderen Jahr, nämlich am 14. Juli, hätte Ingmar Bergmann seinen 100. Geburtstag gefeiert, und da wird im Unterschied zu anderen Vertretern der siebten Kunst nicht nur in Schweden, sondern weltweit groß gefeiert, und ich denke jetzt von deutscher Seite auch mit diesem Buch einen Beitrag geleistet zu haben. Ich möchte Ihnen jetzt die Einleitung zu diesem Buch vorlesen. Ein Greis sitzt gedankenverloren im verwilderten Garten eines verlassenen Ferienhauses. Vor seinen Augen bevölkert sich dieser Ort plötzlich mit vertrauten Menschen aus früherer Vergangenheit. Welcher Cineast kennt nicht diese Szene aus Wilde Erdbeeren? Diesen Film, der von Bergmann-Liebhabern als einer seiner großen Meisterwerke verehrt wird. Auf seiner Autofahrt von Stockholm nach Lund auf der alten E4, noch im Linksverkehr, macht der 78-jährige Medizinprofessor Isaac Borg Station am Vetternsee, um im Kreise seiner Familie der Angebeteten namens Sarah und sich selbst zu begegnen. In einem Sommer, der ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Borgs Fahrt zu einem Fest, ihm zu Ehren als Dr. Jubilaris, wird zu einer höchst schmerzlichen, wie zuletzt tröstlichen Reise in sein Ich. Als Zuschauer begleiten wir ihn in seine Erinnerungs- und Traumwelten. Wir touren aber auch durch Städte und Landschaften Schwedens der 50er Jahre. Ein wenig auch so, wie es die drei Tramper tun, die Borg ein Stück des Weges im Volvo mitfahren lässt. Ohne dass es uns recht bewusst würde, gerät der nostalgische Ausflug zu einem Besuch in unsere eigenen Erinnerungs- und Traumwelten. Eine Erfahrung, die sich in Variation wiederholt bei der Betrachtung mancher Bergmann-Werke auf früheren oder späteren Datums. Und in diese jeweils eigenen Welten wiederum gehen unsere Bilder ein vom damaligen oder heutigen Schweden, teils als realitätsnahe Vorstellung, mehr wohl aber als Gebilde romantisierender Fantasie. Schweden zu bereisen auf den Spuren Bergmanns, seines Lebens wie seiner Werke, hat ja naturgemäß weniger mit unbefangener Beobachtungsgabe als mit magisch angetriebener Neugier zu tun. Und ob, egal, ob die sich ansammelnden Eindrücke dem Bereich des Faktischen oder dem des Imaginierten entstammen, sie bedingen und bereichern sich gegenseitig. Wer sich also auf eine solche Art vorgegebene Route begibt, der darf einerseits die Entdeckungswürdigkeit schwedischer Geographie erwarten, auch ohne Bergmann-Bezug. Andererseits sollte er bzw. sie sich freuen auf die Erkundung poetisierter Landschaften, die das Faszinosum Bergmann befördern. Und eine solche Poetisierung hat wiederum viel damit zu tun, dass Landschaften in Bergmann-Werken nie als bloße Kulisse fungieren, sondern als ästhetisches Mittel mit zusätzlicher Bedeutung aufgeladen werden. So erscheint Natur bei Bergmann lange Zeit als Teil der großen Schöpfung, innerhalb der das kleine Geschöpf Mensch nach Geborgenheit sucht. In späteren Phasen lässt Natur die Menschen die Flüchtigkeit ihrer Existenz erahnen. In jedem Fall wird Landschaft in Bergmanns Kino zum Spiegel seiner Figuren und ihrer Beziehungen untereinander. Diese Einleitung in einen umfassenden Reisebericht nimmt vier Orte auf der Landkarte in den Fokus, welche in besonderer Weise mit Bergmann-Filmen verbunden sind. Mit zwei seiner ruhmreichsten Klassiker, Wilde Erdbeeren eben und Das siebte Siegel, sowie mit den zwei Leinwandrahmen, die Bergmann selbst für seine besten gehalten hat, nämlich Persona und Schreie und Flüstern. Männerfilme, die früheren, Frauenfilme, die späteren. Die vier Stationen in allen Himmelsrichtungen von Stockholm aus gesehen gehören zu den staunenswerten Kleinoden, welche die schwedische Kulturlandschaft zu bieten hat. Und Bergmann-Verehrern wird der Besuch dieser Örtlichkeiten das Herz höher schlagen lassen. Sehnsuchtsplätze finden in Dalarna. Das frühere Urlaubsdomizil der Familie Isaac Borgs ist in der fiktiven Leinwandgeschichte in Småland angesiedelt, real aufgebaut im Svensk Filmindustriestudio Råsunda im Stockholmer Norden und nachempfunden wiederum dem Sommersitz der Familie Ingmar Bergmans, dem Alter Ego Isaac Borgs, wie die Initialen bereits andeuten. Dieses Landrefugium seiner Großmutter, Warums, auf Deutsch Zuhause genannt, dem Bergmann seit frühester Kindheit viele Sommermonate verbringt, liegt in Dalarna, 3 Autostunden nördlich von Uppsala, der Geburtsstadt Bergmanns und dem festen Wohnsitz der Großmutter. 1998 in Uppsala wird gerade Bergmanns 80. Geburtstag mit Festvorträgen gewürdigt, hören wir uns unter Kennern um nach der Existenz von Bergmann selbst oft beschriebenen Aufenthaltsortes überwiegend glücklicher Sommertage. Von Worums also. Im Dörfchen Dufnes, irgendwo im dichten Wald oberhalb der kleinen Bahnstation gelegen. Wo genau es gestanden hatte oder womöglich immer noch steht, das weiß niemand zu sagen. Wir müssen uns folglich selbst auf Spurensuche begeben. Der mythenumwobenen Landidylle nähern wir uns per Rad, und zwar von Borlänge aus in Richtung Räbecken an der Dalälv entlang, bis wir den kleinen Bahnhof von Dufnes erreichen, eine für Privatpersonenzüge längst stillgelegte Station, an der Linie in Schönkühlbo, die Bergmanns Großvater, Ingenieur Johann Orkablo, einst hatte bauen lassen, samt Ferienhaus in Gleisnähe. Dufnes erweist sich als recht dünn besiedelt. Ein paar kleine Bauernhäuser in Flussnähe und am Waldhang zerstreut liegende Ferienhütten mit ihren rot gestrichenen Wänden und weißen Fensterkreuzen, die eine so schwedentypisch anzusehen wie die andere. Aber auch so verwechselbar. Eine davon hätte gut und gern das gesuchte Anwesen sein dürfen. Wir wissen es nicht. Und Hinweisschilder, für was hätte die es geben sollen? Wir sprechen bevorzugt ältere Dorfbewohner an. Bergmann, Orkablom, Kopfschütteln. Wir wollen die Erkundung aufgeben, als einer der angesprochenen Landwirte auf die Frage nach dem Bergmanns mit leuchtenden Augen antwortet. Ja, seine Mutter kenne die ganze Familie noch sehr gut und die Mägde, manchmal auch die Kinder, die holten immer die frische Milch bei ihr. Der auskunftsfreudige Georg Schöström schreitet voran und nach kaum 10 Minuten haben wir es erreicht. Das von uns zuvor nicht entdeckte Holzhaus mit Terrasse und Balkon, von dem aus man jetzt in dunkles Gehöll sieht. Eins aber hinabblicken konnte bis zum Fluss mit dem Treibholz. Der Garten vor dem schmucken Häuschen erscheint weniger eben als der im Film und wilde Erdbeeren sind nirgends zu entdecken. Doch irgendwie duftet es nach Waldfrüchten. Sonnenschein schimmert durchs Tannengrün. Georg Schöström nickt uns stolz zu. Und wir strahlen ihn dankbar an. Und dann das heimliche Lieblingsplätzchen. So eine der Bedeutungen von Smylstrundstellet, dem Originalfilmtitel. Und wenn jetzt eine Stimme Sarah raunt, werden wir unseren Sinnen zwar nicht trauen. Erwarten würden wir das sehnsuchtsvolle Rufen gleichwohl. Schach, dem Tode von Hofsfaller, das 7. Siegel. Ein Ritter kehrt heim von einem Kreuzzug zurück, die soeben von der Pest gegeißelt wird. Auch er wird der Seuche bald erliegen. Der von der Welt und ihrem Schöpfer enttäuschte Gotteskrieger Antonius Block strebt verzweifelt danach, seinem Leben irgendeinen Sinn zu geben. Als er dem Tod in Person folgen soll, versucht er diesem noch ein wenig Lebensverlängerung abzuringen durch eine Partie Schach. Solange das Spiel andauert, solange wären Blocks Stunden auf Erden. Und tatsächlich glückt es ihm in der kurzen Zeitspanne, eine gute Tat zu vollbringen. Er rettet das bedrohte Leben einer jungen Gauklerfamilie. Das Bild vom Ritter, der am steinigen Strand der Ostsee hockend Schach spielt mit dem Tod, diese Momentaufnahme aus der 7. Siegel hat sich eingebrannt in das Gedächtnis von Kinoliebhabern, intensiver wohl noch als die oben beschriebene Szene aus Wilde Erdbeeren. Und dies deshalb, weil sie es exemplarisch gilt für das Kino der 50er Jahre, und zwar in einem dieser klassisch genannten Dekade konstitutiven Bereich, nämlich den der Außenaufnahmen an schwedischen Originalschauplätzen. Die Elemente der Natur und der scharfe Kontrast von Licht und Schatten, die beiden Kontrahenten in ihren Rolleneinkleidungen, wie auch die ewige Ordnung hörigen Schwarz-Weiß-Figuren auf dem Schachbrett, vereinigen sich zu einer allegorischen Szenerie von suggestiver filmischer Ausdruckskraft. Als Memento Mori-Porträt hat sie ihren Ursprung in Albertus Pictors mittelalterlichen Kirchenmalerei. Ritter und Tod spielen Schach. Ein Bild, das Bergmann vertraut war, seit er als Kind den Vater, einen Pastor, zu Besuchen der Stockholm-nahen Kirchen von Herke Berger und Täby begleitet hatte. Die beschriebene Einstellung, wie der Prolog überhaupt, wirken derart bildmächtig, dass man glauben könnte, das gesamte Leinwanddrama spiele in der Kulisse schwedischer Landstriche, die ihren mittelalterlichen Charakter noch bewahrt hätten. Dabei ist der Film, wie die meisten Kinodramen jener Epoche, in den Ateliers von Rosunda entstanden, mit nur 2 weiteren Ausnahmen. Einer zentralen Szene, in der das Gauklerpaar den Ritter zu einem Mahl aus wilden Erdbeeren mit Milch einlädt. Sowie der Schlusssequenz, die einen Totentanz auf die Leinwand band. Aufgenommen wurden diese Szenen in Skåne bei Hofshaller zwischen Borstadt und Torokov, der fels- und höhlenreichen Nordspitze der Halbinsel Bjärehalvön. Deutlicher noch als Wilde Erdbeeren steht das 7. Siegel aufgrund seiner direkten Glaubensfragen für Bergmanns christliche Mythologie, unter der er aufgewachsen war. In beiden Werken gleichermaßen sind wiederum behutsame Veränderungen von Ästhetik und Perspektive gegenüber der Thematik von Schuld und Läuterung zu erkennen. Das traditionelle Eingeschlossensein in künstlicher Kulisse wird mutiger als bislang aufgebrochen zugunsten von Aufnahmen im Freien. Das Übergewicht an Theaterelementen wird ausgeglichen durch eine originär filmische Sprache. Die fernreisenden Helden werden etwas sesshafter, um ihre Suche in Nahbereichen fortzusetzen. Bergmann bleibt lebenslang interessiert an dem, was man das Heilige in der Welt nennen könnte. Seit das siebte Siegel wird er dieses Heilige immer weniger irgendwo im Himmel suchen, sondern mehr auf Erden. Das Heilige in und zwischen uns Menschen. Und sollte es sich auch noch so kunstvoll wie hartnäckig drapieren hinter unser aller Masken. Wir betreten den Strand von Hofshaller in einer Bucht, die in ihrem Zentrum wie an ihren Rändern von bizarren Felsformationen beherrscht wird. Und damit befinden wir uns in der Szenerie eines vor über 60 Jahren gedrehten Kultfilms. Momentaner Standort und Kinokulisse scheinen sich in ihrer morphologischen Beschaffenheit bis auf Sandkorn zu gleichen. Sollten an dieser Stelle die Elemente Luft und Wasser das Gestein stets nur sanft gestreichelt haben, um den heiligen Ort unversehrt für die Nachwelt zu erhalten? Wir legen kein Maßband an, weder an Fels- und Steinstrand noch an Standbilder auf der DVD und wollen es gerne so glauben, wie es uns erscheint. Und nach uns werden andere kommen, die sich vom Unvergänglichkeiten überzeugen lassen wollen, anlässlich ihrer erstmaligen oder erneuten Reise ins wundersame Bergmannland. Identitäten aneinander verlieren auf Forö, Persona. Hier wolle er für den Rest seines Lebens wohnen. Dieses Vorhaben teilt Ingmar Bergman seinem Kameramann Sven Nykvist mit, als beide an einem stürmischen Apriltag im Jahre 1960 vom Ufer einer kleinen Insel auf ein tosendes Meer blicken. Auf der Suche nach einem Inseldrehort für das Filmprojekt Wie in einem Spiegel befinden sie sich eher zufällig auf einem der Ostseeinsel Gotland vorgelagerten dünn besiedelten Eiland namens Fårö. Fårö wird manche privaten und künstlerischen Gewohnheiten Bergmanns tiefgreifend verändern. Denn hier findet er bald Geborgenheit und das, wonach er beruflich sucht. Zitat, Vereinfachung, Proportion, Anspannung, Entspannung, Luft. Die Landschaft Fårös gibt dir das alles in reichem Maße. Zitat Ende. Mit Wie in einem Spiegel entsteht sein erster Fårö-Film. Drei weitere Spielfilme werden hier inszeniert, wird er hier inszenieren, sowie zwei Dokumentationen über die Insel und ihre Bewohner. Ab 1967 wird er neben Stockholm immer häufiger auf Fårö wohnen und in seinem letzten Lebensjahr ausschließlich dort. Im eigenen Bungalow am Rande des Kiefernwaldes mit freiem Blick auf Terrassenstrand und Meer vom Örtchen Hammers. In der Zeit, in der Bergman das erste Haus auf Fårö bauen lässt, die Kulisse für Wie in einem Spiegel, da ist er allerdings doch viel zu eng verbunden mit der urbanen Welt der führenden Bühnen und Ateliers des Landes, die seiner eigenwilligen Kreativität viel Raum zur Entfaltung gewähren, als dass er sein Bedürfnis nach länger dauerndem Rückzug in die Einöde verspüren würde. Ruhe zum Drehbuchschreiben hatte er zumeist in Dalarna gefunden. Dort oder auf einer der Schäreninseln gönnte er sich gelegentlich auch kurze Sommerurlaube. Glaube, äußerst gelegentlich, denn der kurze schwedische Sommer ist für den Theaterprofi nicht dazu da, Ferien von der anstrengenden Bühnensaison zu nehmen, sondern das helle Licht nutzend Kinofilme zu drehen. Während seiner Jahre als Regisseur und Intendant an den großen Staatsbühnen wohnt Bergman regelmäßig in der Nähe seiner Wirkungsstätten. In Mietsetagen zumeist mit Frau und Kindern, aber auch allein in kleinen Apartments, wenn er ohnehin nicht ganze Tage und Nächte im Theater verbringt. Wohnkomfort erscheint Bergman als Künstler nie allzu wichtig. So wenig wie ihm als Bürger die Ausübung hochdotierter Funktionen sind. Und doch wird er sich auf beides einlassen. Auf eine Luxusbleibe wie auf ein hohes Amt, nämlich das des Leiters des Stockholmer Schauspielhauses Dramaten ab 1963. Drei Jahre zuvor heiratet er die Pianistin Käbi Laritay und zieht mit ihr in eine Villa im Stockholmer Vorort Djursholm. Aber das alles habe sich als Inszenierung, die sich rasch in eine Katastrophe verwandelt, erwiesen, so Bergman später. Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Ingmar Bergman muss eine schwere Krise durchleben, um seinem Leben eine andere Wendung geben zu können. Ausgelöst durch eine Virusinfektion bricht Bergmann Anfang 1965 zusammen. Unter der Fülle der Erwartungen, die ihm seine Rollen abverlangen. Sogar sein Filmhandwerk, das zu beherrschen er doch geglaubt hat, zweifelt er an. Er befreit sich von der Last beruflicher Anforderungen wie von der einer Ehe, der das Repräsentative zuletzt mehr bedeutet als die Zweisamkeit. Und er wagt den Neuanfang in der Leere, die er verspürt, als Mensch, als Bürger, als Künstler. Durch Bergmanns Zusammenbruch muss ein Filmprojekt aufgegeben werden, eine Geschichte nämlich über einen Künstler, der seine Kreativität als Leergeschöpft erleidet und hofft, sich durch neue Nahrung neu zu erschaffen. Die Thematik der Menschenfresser, so der Titel des Projekts, bleibt für ihn dennoch aktuell. Darüber hinaus gewinnt er ihr zusätzliche Aspekte ab, durch die Begegnung mit Bibi Anderson in Begleitung der ihm bislang unbekannten Schauspielerin Liv Ullmann. Es sind die gleichzeitige Ähnlichkeit und Unähnlichkeit der beiden Frauen, die ihn dermaßen faszinieren, dass sie zum zentralen Motiv geraten, seines zweiten Vorröhrfilms, Persona, der Geschichte zweier Frauen. Dargestellt von Bibi Anderson, Alma, und Liv Ullmann, Elisabeth. Mitten auf der Bühne verstummt die Schauspielerin Elisabeth und verharrt fortan in Schweigen. Während eines Therapieaufenthaltes in einem einsam gelegenen Haus auf einer Insel soll die Krankenschwester Alma der Patientin helfen, zur gesprochenen Sprache, der Grundlage nämlich ihrer Profession, zurückzufinden. Vielleicht geht es Elisabeth irgendwann besser. Womöglich deshalb, weil sie Erscheinung und Wesen der redseligen Alma still in sich einzuverleiben vermochte. Auf der Grundlage seiner Überzeugung, dass Worte benutzt werden, um etwas zu verbergen, wagt es Bergmann zu prüfen, wie weit er ohne Worte kommen würde. Sein Experiment führt zu einem staunenswerten Ergebnis. Die einfühlsame Führung hochbegabter Schauspielerin und einer auf Nah- und Großaufnahmen konzentrierte Kamera fügen sich zu einem bislang nicht gekannten Beobachtungsinstrument von Gesichtern als Spiegel dessen, was diese Gesichter sehen und gesehen haben. Dieser eine Film habe ihm das Leben gerettet, wird Bergmann später über Persona behaupten. Tatsächlich erfindet ein Kinokünstler von Weltruhm Filmsprache noch einmal neu. Aus der Spannung zwischen Bild, Wort und anderen Geräuschen entsteht eine Dimension, die wahrzunehmen einem den Atem raubt, weil sie der Musik näher erscheint als dem Theater und doch allein dem Kino eigen ist. Persona entsteht fast ausschließlich studiofern. Die erste Szene, welche Elisabeth im Krankenhaus zeigt, wird in Bergmanns Klinik, dem Sophiaheim, aufgenommen. Studiofern also, und zwar im Inselambiente innerhalb wie außerhalb einer auf Klippenfels errichteten Ferienhauskulisse. Bergmann verliebt sich heftig in die Schauspielerin aus Norwegen, wie sie sich in den genialen Meister, der in ihr Talente zur Entfaltung bringt, aus den Augenwinkeln, ja noch in den Lippen, die stumm bleiben, Gefühlsregung berät ausdrücken zu können. Bergmann wird für Liv Ullmann das Haus in Hammersbaun, kaum einen Kilometer entfernt vom Persona-Drehort. Hier werden sie leben, zusammen mit Tochter Lynn, Liv, ähnlich wie Ingmar Bergmann auf dem Festland, lässt ein anderes Leben in Norwegen hinter sich, um sich mit ihm neu zu definieren. Nach 5 Jahren privater Gemeinsamkeit werden sie sich trennen, um andere Bahnen einzuschlagen. An Vorö und Persona indes wird für beide kein Weg mehr vorbeiführen. Das spüren wir am zurückgebauten Drehort von Persona, einem seltsam unheimlichen Areal, als hätte eben hier vor langen Zeiten ein kannibalischen Riten nicht unähnliches Überlebenstraining stattgefunden. Noch kurz zum letzten Teil. Maskenball auf Schloss Taxingen. Schreie und Flüstern. Ein Adelssitz inmitten einer buchenbewachsenen Parkanlage, deren beschaulichste Wege herabführen zum ruhig daliegenden Mälersee. Es ist Herbst. Im Gutshaus mit den von Rottönen dominierten Räumen herrscht geschäftiges Treiben einer übersichtlichen Gesellschaft wie aus der Zeit August Strindbergs und seiner Dramen. Drei Schwestern, die Lebenspartner zweier von ihnen, eine Tochter, eine Magd, ein Pastor. Unruhe geht unvermittelt über in Stille, ledig unterbrochen vom Geläut kunstfertigen Uhrwerks. Der Verlauf von Zeit wird evoziert in seiner Schwerfälligkeit, gar in seiner Hinfälligkeit. Agnes, Harriet Anderson, liegt im Sterben. Ihre Schwestern Karin und Maria, wie auch die Magd Anna, sind bei ihr bis zu ihrem baldigen Tod. In seinem 1971 selbst produzierten Farbfilm Schreie und Flüstern entwirft Bergmann einen Kosmos des schönen Scheins. Von der Architektur des Ansitzes und seiner Interieurs über das Tafelgeschirr bis hin zu den Umgangsmanieren der Bewohner. Umso kontrastreicher kann sich der Widerspruch entfalten zur vermeintlichen Erhabenheit eines Lebens in überkommenen Strukturen. Ein Widerspruch, der sich einschleicht in Körper, Seele und Geist als Verfall. Lieblosigkeit, Menschenverachtung gar bestimmen das Verhalten fast aller Protagonisten untereinander, begleitet von deren hilflosen Versuchen, diesen Zustand durch Unwahrheit zu drapieren. Die Schwestern begleiten Agnes in ihrer letzten Stunde. Nahe sind sie ihr nicht. Im Grunde verabscheuen sie die Dahinsiechende, gewiss auch aus bloßer Angst vor dem Tod. Und mit einem Satz, um an meine Vorleserin anzuknüpfen, allein der Dienerin gelingt es, sich einzufühlen in die einsame Herrin und sie zu wärmen wie ein Trost.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.